Hallo und herzlich willkommen beim Podcast rund um die Abschlussarbeit. Heute geht es um das Bindenlassen der Abschlussarbeit und das ist ein Thema, das viele vielleicht ganz nach hinten schieben, weil das natürlich auch zum Schluss kommt, aber über das du vielleicht nicht erst ganz am Schluss nachdenken solltest. Und damit wir darüber mehr erfahren, habe ich heute als Expertin Aline Gründer eingeladen. Aline ist Buchbinderin und Inhaberin der Buchbinderei Gründer in Hagen. Und sie bindet neben vielen anderen Büchern auch Haus- und Abschlussarbeiten. Also das heißt, sie kann uns da als Expertin sagen, wie du da am besten vorgehen solltest und vielleicht auch erstmal wann du vielleicht auch anfangen solltest, dir überhaupt Gedanken um das Binden der Abschlussarbeit zu machen. Also Aline, schön, dass du heute hier bist und ich fange mal mit der ersten Frage an. Ja, wann sollte ich idealerweise anfangen, mir Gedanken zu machen um das Binden der Abschlussarbeit?
Also ich könnte jetzt mit einem Negativbeispiel anfangen. Der Klassiker wäre Freitagmittag anrufen und sagen, dass es Montag abgegeben werden muss, aber die Korrektur noch nicht gelesen ist und man eigentlich auch noch gar nicht weiß, wie es gebunden abgegeben werden muss. Da muss ich dann leider auch mit den Schultern zucken und sagen, ganz schlecht. Also es kann schon helfen, sobald man eigentlich weiß, dass die Abschlussarbeit irgendwann fällig ist, dass man dann auch schon wirklich den Buchbinder kontaktiert und dann fragt, was ich halt als Infos brauche. Und ist ja auch durchaus ein Unterschied, ob jetzt ein Kommunikationsdesigner seine Arbeit abgeben muss oder halt jemand, der Maschinenbau studiert. Da müssen dann ja vielleicht auch noch unterschiedliche Materialien oder sowas dann verwendet werden. Also deswegen ruhig 1-2 Monate vorher mal beim Buchbinder anfragen, damit man dann auch entsprechend planen kann. Das wäre schon super.
Ist ja vielleicht eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn irgendwie mal Leerlauf ist, weil jemand auf eine Rückmeldung wartet oder so, dann so ein bisschen Orga-Kram zu erledigen. Genau. Und einfach mal bei der Buchbinderin des Vertrauens schon mal vorfragen, was sie denn für Infos braucht und wie lange das dauert oder ob gerade viel los ist vielleicht. Ne, davon hängt es ja vielleicht auch ab, ob das möglich ist.
Genau, ob ich das mit in meine anderen Arbeiten einbauen kann. Und wenn man eben schon rechtzeitig einen Termin weiß, wo mir das gebracht wird, dann kann ich mir in meine anderen Arbeiten auch entsprechend planen, dass das Sinn macht und dann nicht eben so eine Geschichte nach dem anderen gebastelt werden muss. Und ich habe halt auch des Öfteren Anrufe, wo dann wirklich auch die Studierenden gar nicht so genau wissen, was jetzt vom Prüfungsamt vorgeschrieben ist. Also das ist dann auch erstaunlich. Und das ist aber auch nicht bei jeder Uni gleich, ob das jetzt klebegebunden sein muss oder ob das festgebunden sein muss. Meistens ist halt zum Beispiel Spiralbindung nicht erlaubt. Aber diese Infos muss ich dann eben auch erstmal haben, um den Studenten dann entsprechend beraten zu können.
Genau, du hast, also als wir uns vorher über das Interview unterhalten haben, hast du auch mal gesagt, manche sagen dann irgendwie, bitte einmal Standard Abschlussarbeit und den gibt's aber nicht.
Nein. Ja. Das ist also nach dem Motto, Sie wissen das doch, Sie haben das bestimmt schon mal gemacht. Ja, habe ich. Aber ganz oft steht wirklich in der Prüfungsordnung nur drinne, dass es klebegebunden sein muss. Das sagt aber gar nichts um das Drumherum aus, weil klebegebunden ist es, wenn es eine Broschur wird. Das ist dann so eine Art Taschenbuchvariante, also Softcover. Aber klebegebunden ist es auch, wenn es einen festen Einband kriegt, wenn es ein Hardcover wird. Also klebegebunden heißt eben nur, die Seiten sind fächerklebegebunden, verleimt. Das mache ich mit einem Dispersionsleim, der dann auch noch flexibel bleibt. Und dann kann man halt entscheiden, was drumherum soll. Aber das dauert unterschiedlich lange, deswegen muss man anders planen auch.
Das heißt, ich muss mich dann rechtzeitig auch informieren, was möchte das Prüfungsamt oder vielleicht auch, was möchte der Lehrstuhl oder die Betreuung speziell haben oder, ne, oder zumindest lieber haben und was möchte ich vielleicht auch selber. Ne? Vielleicht kann ich mir auch überlegen, will ich jetzt auch noch eine Variante, die ich mir dann selber ins Regal stelle oder die meine Eltern sich vielleicht ins Regal stellen oder möchte ich einfach nur die Pflicht erfüllen und die Sachen beim Prüfungsamt abgeben. So wie es eben sein muss, vielleicht dann so kostengünstig wie möglich oder habe ich da noch was anderes mit vor?
Genau, weil manchmal kann man ja vielleicht den Prof dann auch unbewusst mit beeindrucken, wenn man halt ein festgebundenes Buch abgibt, ne? Oder je nachdem, was es halt ist, wenn es halt ein wirklich ein Designstudent ist, der sollte vielleicht dann schon auch eine andere Sache abgeben, Oder eine vielleicht eine etwas schickere Variante von einem Saftcover oder sowas. Mhm. Aber da muss man wirklich ein bisschen gucken. Und dann auch die Stückzahl ist wohl auch immer ein bisschen unterschiedlich, haben mir dann die Kunden schon erzählt. Also manchmal muss nur 2 Exemplare abgegeben werden, manchmal aber auch 4. Und man kann dann eben nicht unbedingt noch was nachschieben. Oder selbst wenn man für sich sagt, so 2 will ich abgeben und 2 mache ich für mich selber für schick, ist es trotzdem einfacher, das auf einmal zu bringen, dass ich dann nicht 2-mal anfangen muss mit ein und derselben Arbeit quasi.
Ja.
Doch, genau, das muss man schon wissen.
Ja, und vielleicht nochmal so ein bisschen zusammengefasst, also welche Infos brauchst du, wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Bachelorarbeit, die möchte ich gerne gebunden haben, was fragst du mich denn alles? Also welche Infos sollte ich parat haben?
Hallo, wie geht es Ihnen? Nein, Quatsch. doch, ich bin immer sehr freundlich. Also als erstes muss ich wirklich den Abgabetermin wissen, weil wenn jemand wirklich so kurz vor knapp anfragt, dann hat sich oft ein Hardcover schon erledigt, weil das in dieser Kürze der Zeit gar nicht mehr machbar ist. Also muss ich wirklich wissen, Abgabetermin, dann was ist vorgeschrieben an Stückzahl. Der Student selber sollte dann vorher auch schon seinen Schriftsatz so gemacht haben, dass ringsrum mindestens 2 Zentimeter um den Text Platz ist. Einfach sieht dann optisch schöner aus, lässt sich hinterher vernünftig blättern.
Da dann vielleicht auch gucken, was vorgeschrieben ist. Ne? Ja. Also manchmal ist auch noch ein größerer Korrekturrand zum Beispiel gewünscht. Ich glaube,
du hast mir mal gesagt, 4 Zentimeter teilweise auch. Ne?
Ja, ich glaube auch 5 habe ich mal irgendwo gelesen. Aber genau, also das ist echt unterschiedlich.
Ja, genau. Und dann, bevor man dann alles schon gesetzt hat zu Hause im Computer und dann alles umschmeißen muss, was dann vielleicht von der Aufteilung auch nicht mehr aussieht vernünftig, das sollte man wirklich so ziemlich eigentlich als ersten Schritt für sich selber dann schon mal klar machen. Ja. Weil dann kann ich ja auch nichts mehr dran machen dann zum Ende. Also Stückzahl muss ich wissen, dann wissen, ob es ein Hardcover oder ein Softcover werden soll, ob da eine Titelprägung drauf soll. Genau, also muss auch ausgedruckt gebracht werden, die Sachen, aber da kann ich notfalls auch eine Druckerei empfehlen. Also das ist dann nicht die Sache. Oder oft kann man die Sachen ja dann doch auch zu Hause ausdrucken. Ja, das sind eigentlich schon so die Eckpunkte. Wenn es eben wirklich sowas ist, dass es kein Standardwerk ist, da kommen jetzt wieder die Designer ins Spiel, teilweise dann wirklich auch verschiedene Materialien innerhalb des Buches gemixt werden müssen oder vielleicht auch noch eine Faltkarte oder sowas reinkommt oder dann muss ich anders planen und dann ist das eine aufwendigere Arbeit. Sowas am besten dann auch eben vorher abklären, was man da beachten muss.
Ja. Also jegliche Besonderheiten, die sollten auch vorher gemeldet werden.
Ja, weil ich das auch schon als ich früher angestellt war, erlebt habe, dass halt jemand mit so einem kleinen, niedlich gefalteten Dummy ankam und dann sollte das auf DIN A3 dann ausgeführt werden. Aber was halt dann auf so einem kleinen Dummy funktioniert, ist dann in DIN A3 ganz anders umzusetzen und dann ist das vielleicht nicht ohne weiteres dann so machbar. Also wir kriegen dann schon viel hin, aber man muss das halt dann anders planen.
Genau, und sich dann einfach mal beraten lassen, weil du wirst es ja dann abschätzen können, ne, wie das in einem größeren Format dann aussieht.
Richtig, oder man kann ja auch schon mal unverbindlich in die Buchbinderei kommen und sich auch schon mal die Materialien aussuchen, die bei dem Einband halt möglich sind, weil das ja immer ganz individuell für die Bücher hergestellt wird bei einem Hardcover. Also ich habe dann keine vorgefertigten Einbanddecken da, sondern man kann aus den verschiedensten Farben auswählen und dann auch noch verschiedene Materialien auswählen. Und das kann man sich ja zum Beispiel schon mal alles angucken, bevor das Ding überhaupt dann wirklich zum Binden gebracht wird.
Ja. Also rechtzeitig einfach damit beschäftigen.
Ja
genau. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich beim Drucken noch beachten sollte? Also wahrscheinlich irgendwie nicht jetzt so super dickes Urkundenpapier nehmen oder so.
Nee, das sieht zwar schick aus, lässt sich aber nicht binden.
Ja.
Also ist dann am Ende nicht beeindruckend, weil einem dann wahrscheinlich die Seiten entgegengesprungen kommen, weil die hebeln sich quasi selber aus. Die kriegt man dann gar nicht ans Halten oder muss dann wieder etwas komplizierter dran gehen. Gibt es auch Tricks, wie man dicke Seiten gebunden bekommt, aber da muss man dann ganz anders arbeiten und das geht natürlich dann auch schon mal in einen ganz anderen Kostenrahmen, wenn ich dann jedes einzelne Blatt erstmal bearbeiten muss. Aber was eigentlich so zum Drucken ganz gut ist, ist so 90 Gramm Papier. Also gar nicht so was Überkandideltes nehmen, sondern 90 Gramm Papier, das ist schon mal ein bisschen, normal hat man ja 80 Gramm Papier und möglichst nichts, was hochglatt ist, also so Fotodruckpapier ist eigentlich auch nicht gut, weil dann da der Leim einfach abperlt. Da muss man mit sehr aggressiven Leim arbeiten, aber selbst das ist dann immer so ein bisschen hakelig. Also wenn man ganz normales Papier für einen Drucker nimmt, dann ist das eigentlich immer am besten.
Ja.
Also gehen wir mal von einer Standard Bachelorarbeit oder so dann aus oder Masterarbeit, ne? Also
das ist ja eigentlich zum Lesen auch am angenehmsten, wenn das normale
das
Seiten
lässt sich
sind.
Blättern. Und wenn man dann wieder auf diese 2 bis 2,5 Zentimeter Rand, falls jetzt was anderes vorgeschrieben ist, muss man sich natürlich daran halten. Aber gerade an der Seite, wo gebunden ist, sollte das schon 2 bis 2,5 Zentimeter sein. Weil selbst wenn man es dann aufgeschlagen hat, das liegt ja nie ganz glatt, dann kann man aber trotzdem bis in die Kante immer noch super lesen, bis in den Falz. Und wenn man dann Einfluss drauf nehmen kann, wäre es noch besser, wenn man auf die Laufrichtung vom Papier achten kann. Das ist dann die Papierfasern richten sich bei der Herstellung vom Papier in eine Richtung aus, weil das über ein Maschinenband läuft. Und in diese Richtung lässt sich das dann auch leichter biegen, das Papier.
Also meinst du jetzt, ob das so horizontal oder vertikal läuft oder meinst du sowas wie vorne oder hinten?
Nee, tatsächlich wie die Laufrichtung, also genau wie diese Fasern im Papier laufen. Immer in jedem Papier drin und die müssen parallel zum Buchrücken sein. Also wenn ich Querformat binden lasse, dann ist es, aber oft ist es so, wenn man es zu Hause dann einfach ein Packen Papier hat, kann man da gar keinen Einfluss drauf nehmen. Das kriege ich trotzdem gebunden, also so ist es nicht. Aber da kann ich halt auf das, wie sich das Papier verhält, halt keinen Einfluss drauf nehmen. Ne? Also das legt sich dann nicht so ganz plan hin, wenn man das aufschlägt. Aber das könnte ich auch dann noch am Telefon ein bisschen genauer erklären. Aber wie gesagt, oft hat man zu Hause gar nicht den Einfluss drauf. Man kauft sich ein Papierpaket und dann kann man ja schlecht im Laden anfangen, da das Papier zu biegen und zu gucken, ob es richtig rumläuft.
Ach so, ich hätte jetzt gedacht, das steht da außen vielleicht drauf. Ich gerade dachte so, wenn ich das nächste Mal neues Druckerpapier kaufe, dann muss ich mal drauf achten.
Das wäre so schön, aber es steht nicht drauf. Und das ist sogar ganz oft so, wenn man in den Copyshop geht und man erzählt denen was von Laufrichtung, dass die Leute einen dann auch angucken, als wäre man gerade irgendwo entlaufen. Also manche wissen das, finde ich immer super. Aber leider ist das für die meisten halt ein Buch mit 7 Siegeln.
Also das könnte jetzt ein Qualitätsmerkmal vielleicht sein, wenn ich mich zwischen 3 Copyshops entscheiden muss. Versuche rauszufinden, ob die schon mal was von Laufrichtung gehört haben.
Okay, wenn man sich den Stress noch antun möchte, den Test dann durchzuführen, dann können die einem aber vielleicht sagen, ja, ich weiß, was eine Laufrichtung ist, aber dann haben wir das Papier trotzdem nicht da. Weil es ist wirklich ganz oft so, je nachdem, wie man einkauft, kann man da gar keinen Einfluss drauf nehmen.
Ja, aber es könnte ein Faktor sein, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja, super. Dann haben wir jetzt ja einige Punkte und also ich würde jetzt zusammenfassend auf jeden Fall sagen, es kann nicht schaden, sich da ja vielleicht auch direkt am Anfang mit zu beschäftigen, zumindest mal zu gucken, was sind denn jetzt die Vorgaben fürs Format und wie das dann gebunden sein darf und was möchte ich dann auch haben. Ne? Also meistens kann ich mich ja dann zumindest zwischen Soft- und Hardcover noch entscheiden, dass ich mir dazu mal Gedanken mache oder vielleicht auch mal in den Laden komme, um mir da die Möglichkeiten anzugucken.
Dann kann ich Beispiele zeigen, dann kann man sich das besser vorstellen, was jetzt der Unterschied ist. Und dann ist natürlich klar, das ist immer eine Zeitfrage dann mit der Herstellung und dann sicherlich auch eine Geldfrage. Hardcover ist logischerweise dann teurer, weil viel, viel aufwendiger. Aber das ist dann eben wirklich die Frage, was möchte man dann haben? Dann ist es ja auch entspannter, wenn man jetzt nicht den Abgabetag bis zuletzt ausreizt, ne? Weil es kann immer mal was sein, Druckerpapier alle, Toner
Ja, und also mehr Pufferzeit einzuplanen, dazu würde ich sowieso immer raten. Also jetzt auch ganz unabhängig vom Drucken und Binden. Es kann ja auch sein, dass ich dafür jetzt 2 Wochen einplane und dann aber inhaltlich noch irgendwas schiefläuft, sodass es am Ende gar nicht mehr 2 Wochen sind, sondern vielleicht nur noch eine. So, ne?
Genau. Wenn man das so bis zur Ende ausreizt, dann steht man dann halt dann im Zweifel da, ne? Wenn man nochmal irgendwas rückprüfen muss oder so oder noch irgendwas organisieren muss und dann klappt das nicht. Ja. Und manche haben ja dann leider auch nicht die Uni vor der Tür, sondern müssen das vielleicht sogar noch verschicken oder sowas. Und ja, da sollte man auch nicht zu knapp planen. Also bei mir ist jetzt auch gerade ein Paket seit über einer Woche unterwegs. Also da kriegt man dann auch eher Panik.
Naja.
Das muss man halt einfach auch alles bedenken, dass das dann von der Arbeitszeit, von der Bearbeitungszeit her wegfällt.
Ja. Genau. Genau. Einfach so planen, dass da immer für alles noch Puffer ist. Denn es wird immer irgendwas dazwischen kommen. Also ich habe noch nie von einer Abschlussarbeit gehört, bei der alles glatt lief.
Kann ich nur bestätigen. Ich als Ende vom Lied sozusagen oder vorletztes Ende vom Lied.
Ja, super. Dann haben wir da auf jeden Fall die Infos, was wir da brauchen und auch so ein bisschen, nochmal die andere Perspektive, ne? Und dann nicht einfach so, ich muss es jetzt schnell noch erledigen, das kann doch bestimmt jetzt noch gemacht werden, ohne dass ich irgendwelche Infos habe. Genau, also da sind wir jetzt auf jeden Fall versorgt. Ja.
Weil ich auch andere Arbeiten im Hause habe, wo man dann eben auch nicht einfach sagen kann, ich lasse das jetzt fallen und kümmere mich dann um die eine Abschlussarbeit, die jetzt panisch da bei mir in der Tür steht oder so. Weil andere Termine sind dann eben zugesagt. Aber langfristige Planung hilft auf jeden Fall allen dann weiter. Das auf jeden Fall. Hast du sehr gut zusammengefasst.
Super. Ja. Und genau, Aline, wenn ich dich hier schon mal an der Strippe habe, du bietest ja auch noch andere Produkte und Dienstleistungen an. Ich denke, dass die vielleicht interessant sind für Studierende. Und da können wir das ja auch noch mal kurz anreißen. Also eine Sache, die ich interessant finde, du reparierst ja auch alte Bücher. Und das kann ja relevant sein für Studierende, die irgendwie mit älteren Büchern arbeiten, also die sie entweder selber schon das ganze Studium lang benutzen und oder vielleicht auch
dranhängen.
Ja, genau, das oder ja, die halt einfach, ne, irgendwie so Nachschlagwerke oder so, die ich fast jeden Tag brauche oder vielleicht auch Bücher, die ich gebraucht oder vielleicht sogar antiquarisch gekauft habe. Und da kann es ja auch schon mal sein, dass da irgendwie nach einer Zeit Seiten rausfleddern oder sich der Buchrücken ablöst. Und zu solchen Themen gibst du ja auf deiner Facebook-Seite auch Tipps. Und da würde ich vielleicht einfach mal fragen, also was kann ich am besten machen mit so einem Buch und was sollte ich auf gar keinen Fall machen?
Auf gar keinen Fall mit Klebestreifen arbeiten, weil dann macht man nämlich alles nur noch schlimmer. Das ist so ein bisschen der persönliche Horror, weil man kriegt es halt mit Klebestreifen nie an den richtigen Platz gedengelt. Oft fängt dann eine Seite an rauszufallen und dann geht das aber mit den anderen dann immer weiter, weil dann ist es oft eben eine Klebebindung, die dann auseinandergeht. Oder die Seiten sind dann eingerissen und es reißt dann immer weiter. Und wenn man dann eben anfängt mit Klebestreifen, dann macht man echt das viel umständlicher. Die müsste ich nämlich zur Reparatur erstmal alle wieder entfernen, was dann ja oft nicht ohne Schaden machbar ist. Also bei sowas ist wirklich dann am besten, wenn man sieht, oh, da löst sich was, sofort zum Buchbinder gehen. Vielleicht ist dann nämlich mit relativ wenig Handgriffen schon was zu machen oder zum Beispiel auch, es fallen die Seiten aus, aber die Einbanddecke ist noch in Ordnung. Dann kann ich halt eine vernünftige Fächerklebebindung draus machen, die dann noch ein bisschen stabiler ist und zum Beispiel den alten Einband auch wieder ganz einfach verwenden. Weil so bei Fachliteratur ist das oft so. Oder eben, wenn die Einbanddecke kaputt geht dann und das Innenleben noch in Ordnung ist, reicht es vielleicht auch, so eine neue Decke zu machen. Also je mehr kaputt geht, umso mehr Arbeit muss dann reingesteckt werden und so komplizierter wird das dann eben auch. Und auch wenn das, wenn die Innenseiten schon anfangen zu zerreißen und so weiter, das ist dann alles, was dann auch die Arbeit aufwendig macht und ja, damit auch ein bisschen teurer und langwieriger vor allen Dingen, ne? Dann fängt es dann auch irgendwann mal an, dass man es eben nicht mal mit in die normale Arbeit mit reinnehmen kann, sondern dann wird es halt wirklich eine richtige Buchreparatur, die einfach lange dauert.
Ja, und wenn ich das Buch dann regelmäßig brauche, dann ist es besser, rechtzeitig zu handeln. Und ich glaube, dass das auch, ne, also dass das viel angenehmer ist, mit einem Buch zu arbeiten, was halt richtig funktioniert oder wo ich auch gerne mitarbeite und gerne nochmal reinschaue und nicht denke so, oh, dann muss ich jetzt diesen Schinken wieder rausholen und mich oder da so vielleicht so ein bisschen verdrücke.
Oder vorsichtig blättern, weil die Seiten schon langsam anfangen, durch die Gegend zu flattern und nicht mehr im Buch sind und nicht mehr im richtigen Platz liegen. Genau. Auf jeden Fall. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, wenn ich da mal drüber geguckt habe, ob es das einem dann wert ist oder ob man sagt, ja gut, dann muss es das Gummiband dann tun. Aber oft ist es eben gar nicht so schlimm, wenn man nicht zu lange wartet. geht schon viel zu machen, auf jeden Fall. Und gerade so bei Fachliteratur lohnt sich das ja auch, weil so eine Bücher wirklich richtig teuer sind in der Anschaffung.
Ne? Ja, super Tipp. Also das ist auf jeden Fall was, was ich, als ich studiert habe, gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass ich irgendwie dachte, ja, Bücher gehen irgendwie kaputt, aber dass ich irgendwie, also wenn das jetzt nicht irgendwie ein antikes Buch ist, dass ich das auch reparieren lassen könnte, da habe ich irgendwie nie dran gedacht, aber das wäre vielleicht manchmal ganz gut gewesen. Doch, ja, sehr schön.
Auf jeden Fall.
Genau, dann haben wir noch ein anderes Thema, wo du uns vielleicht was zu sagen kannst. Und zwar stellst du auch ganz tolle individuelle Notizbücher her.
Ja, danke.
Ja, und also das finde ich auch noch ein tolles Thema, weil ich denke, dass ja Notizbücher auch wichtig sind bei der Abschlussarbeit. Also vielleicht denkst du oft, ja, ich muss alles irgendwie direkt am Rechner schreiben oder irgendwie muss das so funktionieren. Aber ich glaube, dass Notizbücher eine ganz wichtige Funktion da erfüllen können. Also zum einen kannst du eins nehmen, was du irgendwie immer dabei hast, was vielleicht auch irgendwie von der Größe her in deine Tasche oder Jackentasche oder so passt. Und wo du dann immer, wenn dir einfach was einfällt zu deiner Abschlussarbeit, wenn du gerade unterwegs bist oder so, schnell mal eine Notiz machen kannst und das dann nachher hast und dann nicht nachher unter Druck am Rechner sitzt und dir fällt dann gar nichts mehr ein. Und manchmal kann es auch einfach angenehm sein, auf Papier zu schreiben, dann ist die Hemmschwelle nicht so groß, wie wenn ich jetzt am Rechner vielleicht denke, da muss ich jetzt irgendwas Druckreifes direkt produzieren, was ja so nicht funktioniert. Und was ich auch noch empfehle, so im Schreiballtag oder im Arbeitsalltag, also ich habe immer gerne, wenn ich konzentriert an einer Aufgabe arbeiten möchte, einen Notizblock oder einen Zettel neben mir liegen und wenn mir dann irgendwas einfällt, was mich so ablenkt, irgendwie für Ideen für neue Projekte oder was ich noch einkaufen muss, bei wem ich mich noch melden wollte und so, dann schreibe ich mir das einfach schnell auf und arbeite dann wieder an der Aufgabe weiter, an der ich eigentlich arbeiten wollte. Und dann kann ich ja hinterher dann einfach auf meinen Notizblock gucken, was kann ich jetzt direkt erledigen oder was will ich mir auf die To-Do-Liste übertragen oder was kann ich vielleicht auch durchstreichen, weil es doch nicht so wichtig ist. Und das finde ich extrem praktisch, dass ich so konzentriert arbeiten kann, obwohl ich eigentlich abgelenkt bin. Deshalb würde ich auf jeden Fall mindestens ein Notizbuch empfehlen für die Abschlussarbeit. Es gibt auch Leute, die machen das alles über Apps, aber ich glaube, da ist dann die Gefahr auch groß, dann am Handy noch vielleicht andere Sachen zu machen, die eigentlich gerade nicht dran sind. Ja, ich glaube, es gibt einzelne Leute, die können das irgendwie gut, aber ich finde es einfacher, das dann einfach auf Papier zu haben und dann gar nicht online sein zu müssen. Mhm. Genau, aber da bietest du ja ganz, ganz viele tolle Sachen an, also sowohl Notizbücher, die du dann in Serie oder viele ähnliche produzierst und auch sogar individuell. Genau. Nach Wünschen willst du mal erzählen, was es da so gibt.
Also wenn du so sagst, so Notizen aufschreiben, es gibt wirklich die kleinste Variante, sind dann Heftchen, die dann wirklich so Postkartengröße dann haben, die man eben wirklich schnell mal eben in der Jackentasche dabei haben kann, um sich so kurze Stichpunkte aufzuschreiben oder seine To-Do-Liste abzuarbeiten. Und dann gibt's aber auch richtig wirklich Bücher und das dann auch in verschiedensten Ausführungen als Spiralbindung oder festgebunden oder mit 150 Blatt oder 100 Blatt, manchmal mit einem lustigen Spruch drauf, der vielleicht auch so ein bisschen motivieren kann.
Die externe Festplatte fand ich besonders gut.
Ja, weil immer alle sagen, man soll das nochmal extra sichern auf einer externen Festplatte und was stürzt hier ab und verschrottet die externe Festplatte. Das war dann die Idee zu diesem Notizblock. Also das ist dann ein Glöckchen. Ja, das ist natürlich auch ein super Geschenk, ne, wenn man jetzt so einen Nerd hat oder eher das Gegenteil wie ich, jemand, der Computer benutzt, aber nicht so richtig die tiefe Liebe entwickelt, da passt das dann auch super. Aber sowas eben in Buchform gibt's ja auch dann verschiedene Sachen, weil es gibt durchaus auch Leute, die mir das dann im Nachhinein erzählen. Und da freue ich mich dann immer total drüber, dass sie das im Alltag benutzen, dass sie sich einfach freuen, dass sie etwas Individuelles in der Hand haben, was es so eben im Laden dann nicht gibt, was ich dann vielleicht auf Vorrat dann angefertigt habe. Also da habe ich immer so einiges auch da, wenn man jetzt spontan für sich was gönnen möchte oder verschenken möchte. und die dann eben auch sagen, ja, selbst für die Notizen ist es schön, was in der Hand zu haben, was so ein bisschen speziell ist, was eben besonders ist, dass das einfach so ein bisschen Spaß macht, sich dann an den Schreibtisch zu setzen und seine Gedanken dann festzuhalten. Und wie du schon so sagst, manchmal reicht es dann ja auch zu, man fällt einem vielleicht eine schöne Formulierung ein und dann schreibt man die eben dann schnell auf und braucht die dann aber in seiner Arbeit dann doch erst später. Oder eben, man hat so ein Meeting und will dann eben was mitschreiben oder in einem Gespräch schießen einem Gedanken rein, dann ist sowas dann einfach auch schön.
Genau, bei Treffen mit der Betreuung wirkt es natürlich auch immer professionell, was zu schreiben dabei zu haben. und ist auch sinnvoll, ne? Also das,
okay, ja. Und dann dabei intelligent gucken, nicht vergessen, ne?
Ja, ne? Also natürlich immer nachfragen, wenn irgendwas unklar ist und so, ja. aber
manchmal ist es ja im Gespräch, braucht man einen kurzen Stichpunkt, damit man danach nochmal zurückkommen kann wegen der Frage. Das stimmt auch, ja.
Genau, also du kannst ja vorher Stichpunkte machen und die dann zum Gespräch mitbringen, also deine Fragen und so. Und natürlich auch dann das aufschreiben, was du dann aus dem Gespräch mitnimmst und am besten dann hinterher direkt nochmal drüber gehen, gucken, habe ich das jetzt wirklich alles verstanden oder muss ich jetzt nochmal eine E-Mail schreiben und irgendwas nachhaken, was mir jetzt im Nachhinein doch nicht klar ist.
Ja. Und abgesehen davon, also wenn man jetzt sagt, nee, ich bin jetzt wirklich so jemand, der das dann nicht braucht als Notiz, brauche also sowas wie Mappen oder so, stelle ich ja auch her. Man hat ja doch immer irgendeinen Zettelsalat zu sortieren oder zu transportieren oder sowas. Und so eine Mappen stelle ich eben auch her, entweder wirklich Ordner oder Eckspannermappen oder Mappen mit Klappen, falls man jetzt irgendwelche Skizzen transportieren muss, sowas mache ich dann auch. Also da gibt es schon viele Sachen, wo das so ein bisschen reingreift auch, ja. Ja. Ich gehöre halt zu den Leuten, die so denken, wenn man was aufgeschrieben hat, dann merkt man sich das auch eher. Ich weiß immer nicht, ob das dann das Gleiche ist, wenn man es in den Computer eintippt, aber das ist halt sicherlich auch eine Typfrage.
Ja, aber ich glaube, da gibt es auch Studien. Also ich weiß, also zumindest ist es so, dass manche Sachen sind dann einfach abgehakt, wenn sie einmal aufgeschrieben sind, oder dann habe ich es vielleicht dann dadurch einmal gründlich durchdacht und musste es gar nicht mehr nachgucken, aber dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe, hat sich dann auch in meinem Kopf verankert.
Am Spickzettel früher immer so funktioniert, was auf dem Spickzettel stand, wusste ich.
Das musst du dann nicht mehr nachgucken.
Ja. Ah, nein, ich habe natürlich niemals Spickzettel verwendet. Was erzähle ich da?
Oh je. Ja, aber das, also auf jeden Fall vielseitig einsetzbar und da hast du eine große Auswahl. Und für die, die jetzt nicht in Hagen wohnen, die können dann auch auf deinen Online-Shop gucken.
Genau, wobei ich jetzt in letzter Zeit gar nicht so viel neue Sachen eingestellt habe, weil ich zeitlich nicht dazu gekommen bin, aber auf Kazuva, das ist eine relativ neue Plattform jetzt auf dem deutschen Markt. Wie gesagt, heißt Kazuva und da heißt mein Shop einfach Buchbinderei Gründer, also so, dass man sich jetzt nicht so viele diverse Namen merken muss. Oder manche Sachen zeige ich dann auch erstmal auf meiner Facebook-Seite. Und gerade wenn ich was aktuell fertig gekriegt habe, was vielleicht ein bisschen spezieller ist und wenn das halt jemand im Laden schon gekauft hat oder dann auch sagt, so ich möchte das gerne haben, dann landet das natürlich gar nicht erst mehr im Shop. Ja. Weil ganz viele Sachen sind wirklich dann Unikate und die gibt's dann auch so nicht mehr. Ja, also im Zweifelsfalle, das hatte ich auch schon durchaus, dass Leute was Bestimmtes gesucht haben und dann habe ich denen zum Beispiel Beispielfotos geschickt, falls das eben noch nicht im Shop war.
Ah ja.
Und dann geht das mit Zuschicken, geht das ja auf jeden Fall wegen Vorkasse und dann Zuschicken und das klappt dann ja. Ja.
Ja, sehr schön. Also ich würde Links auch in die Beschreibung packen. Weiß aber nicht, je nachdem, wo und wie du den Podcast hörst, hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, da reinzugucken. Deswegen sagen wir das hier auch, oder dass du das noch nachschlagen kannst. Und Infos, wo du zu finden bist, gibt es auch auf deiner Website. Willst du da nochmal die Adresse sagen?
Website auch einfach nur buchbinnereigründer.de. Wobei ich sagen muss, meine Homepage ist nicht gut gepflegt. Also da Asche auf mein Haupt, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Also am einfachsten ist es tatsächlich über Facebook zu gucken. Und dann Telefonnummer kann ich ja auch nochmal ansagen. Also das ist in Hagen 02331 27674 und das kann man dann anrufen und dann da auch nochmal nach den Öffnungszeiten fragen, weil kann ja auch mal Urlaub sein, wo dann andere Öffnungszeiten gelten. Also am aktuellsten ist tatsächlich meine Facebook-Seite.
Genau, und da also finde ich, das lohnt sich auch, die Seite zu liken oder zu abonnieren, weil du da eben auch mal so Tipps gibst oder eben zeigst, hier gibt es jetzt neue Notizbücher oder einfach Einblicke in deine Arbeit. Also das ist auf jeden Fall ganz spannend.
Aufrufe zum Werkstatt aufräumen oder sowas. Ja, aber genau, gerade ja. Eben zum Beispiel mit den Buchreparaturen, die du vorhin erwähnt hast, da nehme ich halt auch Beispiele, wenn mir ein Kunde gerade was gebracht hat, wo ich dann eben auch dran zeigen kann, so das jetzt bitte nicht an euren Büchern nachmachen. Und das sind dann taucht da eben auf der Facebook-Seite auch immer mal wieder auf, in loser Folge, so wie das eben bei mir dann auch mal in der Werkstatt landet.
Ja. Also da am besten einfach genau. Abonnieren. Heißt es abonnieren bei Facebook? Ich weiß es gar nicht, aber es gibt irgendwie Liken und Folgen, genau.
Das Folgen, aber Folgen hat immer so ein, weiß ich nicht, kommen immer die Stalker vor. Aber es heißt tatsächlich abonnieren und eben liken. Was jetzt der Unterschied ist, ich glaube, man kann eine Seite abonnieren, ohne sie geliked zu haben.
Genau. Ja, das bei meiner Seite gibt's irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, drei, vier Personen haben die abonniert und nicht geliked. Also ich glaube, ich kann dann auch nicht sehen, wer das ist oder so, aber ja, irgendwie gibt's das.
Die Mysterien von Facebook. Ja. Das ist jetzt nochmal ein extra Podcast dann von einem anderen Experten.
Genau, was hat es eigentlich mit Facebook auf sich? Aber oh Gott. Also am besten einfach liken, dann ist es so.
Da weiß er ja genau. Und gelegentlich mal gucken, falls die Timeline sagt hier oder die Algorithmen von Facebook sagen, zeige ich dir nicht oder so. Ne? Das ist ja auch
ein Witz. Ja, aber ich glaube, so Sachen, so frisch gelikte Seiten, da sehe ich eigentlich immer viel, glaube ich. Das funktioniert dann. Und wenn ich dann die Sachen like, dann wird es mir auch immer wieder angezeigt.
Genau, so dann ungefähr. Ist das wichtig, siehst du das dann auch. Ja. Genau. Ja. Und da kann man sich dann ja auch über Messenger dann auch schreiben, zum Beispiel. Da kriege ich dann ja auch eine Nachricht. Also erreichen kann man mich, glaube ich, schon irgendwie.
Genau. Und der Laden selbst ist in Hagen, ich würde sagen, sehr, sehr fußläufig in 3 Minuten vom Bahnhof aus erreichbar und sehr, sehr zentral gelegen. Also das wäre jetzt vielleicht noch interessant für die nicht in Hagen wohnen, aber an der Fernuni studieren und dann vielleicht ab und zu mal in Hagen sind.
Genau, vom Hauptbahnhof ganz in der Nähe. Plus es ist halt in einem normalen Wohnhaus drin, in Hochparterre. Deswegen rennt man auch gerne mal an dem Haus dran vorbei, weil man halt ein Schaufenster sucht. Aber es ist in einem Wohnhaus drin, aber wirklich vom Bahnhof. Wenn ich die Straße runter gucke, sehe ich quasi auch schon Teil vom Bahnhofsgebäude. Das ist eigentlich ganz
gut. Stimmt. Ja. Ja, das ist echt nah. Ja, super. Ja. Dann ganz, ganz vielen herzlichen Dank, Aline, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und hier die wichtigen Infos einmal für uns präsentiert hast. Und ich würde sagen, die wichtige Botschaft ist, beschäftige dich rechtzeitig mit dem Thema, hab das im Hinterkopf und wenn dann irgendwie mal ein bisschen Luft ist.
Ja.
Naja, das ist ja auch wichtig. Also ne, ich würde jetzt sagen, nicht nur fürs Binden, das gilt ja für viele andere Sachen auch.
Definitiv.
Und es gibt ja auch immer mal eine Lücke oder wenn du jetzt gerade eine Schreibblockade hast oder so, dann kannst du ja den Moment nutzen und mal gucken, was sind eigentlich die Vorgaben oder kann ich jetzt schon mal in der Buchbinderei anrufen.
Genau.
Das sind ja so Möglichkeiten, solche Zeiten dann zu füllen.
Genau. Wenn man nicht immer die Wohnung putzen will in der Zeit.
Ja, genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Dann
okay.
Ja, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, sich mit Podcasts vom Arbeiten abzulenken.
Nein, so nicht.
Ja. Also vielen Dank, Aline, dass du da warst und vielen Dank fürs Zuhören hier beim Podcast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Abschlussarbeit.
Wünsche ich auch.